den Tisch weggestellt. Ich wollte auch noch was bestellen. Freunde. So. Okay. Bevor ich anfange oder weitermache, möchte ich, dass wir uns mal einen Clip anschauen. Ich hoffe, ihr könnt das alle gut sehen und erkennen. Einfach mal zuschauen die nächste Minute. Man sieht da, wie gerade ein Gebäude, ein zweistöckiges Gebäude gerade verschoben wird. Im Zeitraffer. Eigentlich ist es noch nett mit Musik untermalt. Ich werde jetzt nicht singen, ich werde mich auch davor hüten zu summen. Ja, weiß das vielleicht einer, wo das ist? Also das machen die Holländer. Nee, das machen nicht die Holländer. Das machen wir Deutsche. Also das war 1996. Da waren einige von euch schon da, ne? 1996. Ich auch, witzigerweise. Und ich habe auch in der Stadt gelebt, 96. Das ist Berlin gewesen. Das war der Potsdamer Platz. Potsdamer Platz. Einige von euch waren schon mal in Berlin, einige waren auch schon mal auf dem Potsdamer Platz und so sieht's garantiert nicht mehr aus. Das, was wir dort gesehen haben, sind die Überreste und die Überbleibsel vom ehemaligen Grand Hotel Esplanada. Wart ihr schon mal im Sony Center am Potsdamer Platz? Da gibt's ein Gebäude, was in diesem Sony Center integriert ist und das ist diese Überreste von diesem Hotel, von dem Esplanada. Das ist einmal der Kaisersaal gewesen und einmal der Frühstückssaal. Also im 44 und 45 wurde das Ding zerbombt. Anfang 1900 ist es errichtet worden, aufgebaut worden. Im 20. Jahr, also 1920, war es das Hotel schlechthin innerhalb von Europa, was neben dem Adlon irgendwie sehr hohen und großen Zulauf hatte, ein Luxushotel. Und diese Teile standen unter Denkmalschutz, unglücklicherweise für Sony, was bedeutet hat, dass sie dieses Gebäude bewahren mussten. Sie durften es nicht einfach abreißen. Das war Berlin witzigerweise auch nicht bekannt gewesen. Und dann haben sie sich geeinigt auf einen Kompromiss und haben gesagt, okay, wir verschieben das Ding. Und das, was sie gemacht haben, ist unglaublich. Also gab es bis dahin noch nicht, dass man in der Größenordnung ein zweistöckiges Gebäude, 1800 Tonnen hat das Ding gewogen. Das, was sie gemacht haben, ist, dass sie das um 2,5 Meter angehoben haben. Sie haben Flöcke in den märkischen Sand, also in Berlin ist sehr, sehr sandig. Die haben 18 Meter fette Doppelflöcke in den 18 Meter tief in den Boden gerammt. 6 Stück, glaube ich, waren es. Um dort Stahlseile dran zu befestigen, damit sie das ganze Gebäude tragen konnten. Sie haben fette Sockel irgendwie gebaut gehabt, Schienen aus Stahl und Beton und haben dazwischen, zwischen dem Gebäude, also nachdem sie das Gebäude vom Fundament gelöst haben, um das dann auf diese Schienen raufzulegen und dann dazwischen ein Luftpolster und Luftkissen zu schaffen, damit das sehr, sehr sanft und ruhig diese 75 Meter irgendwie schwebt an seinen Bestimmungsort, weil jedes Ruckeln hätte bedeutet, dass das Ding in sich zusammenbricht und kollabiert. Das ganze Unternehmen hat umgerechnet heute, also die Inflation mitbedacht, umgerechnet irgendwie 51 Millionen Euro gekostet. Einfach nur das von A nach B, 75 Meter zu verschieben. 51 Millionen Euro. Also eine ganz schöne Summe. Aber dafür spektakulär. Die waren den ganzen Tag zugange da. Und diesen ganzen Prozess, also oder das ganze, dieses Gebäude verschieben, nennt sich im Fachjargon, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege mit, Translozierung. Kann es sein? Translozierung. Also auf jeden Fall hat man mir das gesagt, dass es so heißt. Genau. Und das Zimmer mit, also einmal den Kaisersaal, den haben sie an einem Stück verschoben und die, was war das andere? Das war die, nicht die Küche, den Frühstückssaal, den haben die in 500 Einzelteile zerlegt und dann fragmentarisch da innerhalb des Sony Centers wieder aufgebaut. Also sehr, sehr spektakulär. Ich glaube, wenn ich damals 10 Jahre älter gewesen wäre, hätte ich mich da wahrscheinlich auch irgendwie so 24 Stunden hingestellt und mir das Ding angeschaut. Okay, warum starte ich damit? Warum erzähle ich das? Ich glaube, in unserem Leben ist genauso was Spektakuläres passiert. In dem Moment, wo wir Ja sagen zu Jesus, in dem Moment, wo wir auf seine Gnade reagieren, auf seine Liebe reagieren und Ja sagen zu ihm, passiert etwas Fundamentales. Da glaube ich, dass wir von unseren ursprünglichen Fundamenten gelöst werden. Und sehr spektakulär, also vielleicht bei dem einen dramatischer als bei dem anderen, gesetzt werden auf ein neues Fundament, nämlich auf Jesus Christus. Dass er auf einmal die Grundlage in unserem Leben wird, das, worauf unser Leben steht, derjenige, auf den unser Leben steht. Und wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, erleben wir oder sehen wir immer wieder Wörter, die benutzt werden. Paulus spricht gerne immer wieder von verwurzelt sein, Wurzeln schlagen bei Gott, Wurzeln schlagen bei Jesus. Er spricht immer wieder davon, dass Jesus der Grund und die Grundlage ist, worauf unser Glauben beruht, worauf unsere oder in dem unsere Hoffnung liegt. Derjenige ist, der uns Gnade gibt und Liebe gibt. Derjenige ist, auf dem unser Leben baut. Und darum geht's mir heute, dass wir einfach nochmal, also uns nochmal in Erinnerung zu holen. Da, wo du mit Jesus unterwegs bist, da ist er dein Fundament. Da ist er derjenige, auf dem dein Leben, auf dem dein Haus steht. Ich glaube, und das ist das, was ich mir wünsche für heute, dass wir verstehen, was das praktisch heißt. Also das Bild ist sehr, sehr anschaulich, aber was heißt das praktisch in der Umsetzung? Was heißt das für mich in dem, wie ich mein Leben lebe, in dem, wie ich liebe, in dem, wie ich Entscheidungen treffe? Frank hat davon erzählt, Jan hat auch davon erzählt. Ich glaube, wenn unser Leben in Jesus gegründet ist, ja, können wir halt diese zwei Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir einen Schlüssel verloren haben, entweder nicht erwarten oder glauben und beten. Oder wenn ich weiß, dass Gott mich irgendwo hinruft, wie Jan, einfach zu sagen, so okay, Jesus, du bist meine Grundlage und ich will jetzt die Entscheidung treffen mit deiner Hilfe und mich leiten und führen lassen durch deinen Geist. Das heißt, wenn Jesus unsere Grundlage ist, betrifft das unser ganzes Leben. In dem, wie ich erziehe, in dem, welche Ausbildung ich wähle oder welchen beruflichen Weg ich einschlage, wie ich Ehe oder Ehelosigkeit führe, wie ich mein Geld ausgebe, wie ich streite. Also heute früh war es kein Beispiel dafür im Jamhaus. Also kein gutes Beispiel. Wir leben aus der Vergebung. In dem, wie ich auch mit meiner Zeit umgehe. Ne? Okay. Ich möchte mit uns einen Text aus Matthäus vorlesen, der genau dieses Bild aufgreift. Ein Text über zwei Männer, die ein Haus bauen. Jesus benutzt dieses Bild. Ich lese es mit uns vor. Matthäus 7, Vers 24, die mitlesen wollen, mitschreiben wollen. Hier vorne steht der Text auch nochmal. Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sie nicht und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Jesus benutzt hier ein Bild und beschreibt zwei Männer, die ein Vorhaben sich vorgenommen haben, nämlich ein Haus zu bauen. Nur ist die Durchführung eine andere. Der eine baut sein Haus auf Stein und das hält im Sturm. Der andere baut sein Haus auf Sand und das bricht in sich zusammen. Ist ja logisch, ne? Jeder, der mal irgendwie am Strand mal seine Sandburg gebaut hat, hat sich irgendwann geärgert, wenn die Flut gekommen ist. Wobei, ich habe es immer probiert, eine Sandburg zu bauen und die hält, aber keine Sandburg hat jemals die Fluten ausgehalten. Ja, von daher weiß man es eigentlich von Kind auf an, dass ein Haus auf Sand nicht lange bestehen wird, wenn es nicht ein gutes Fundament hat. Und Jesus nimmt dann dieses Bild und zieht es dann in die Realität, also in die Realität seiner Hörer, in unsere Realität hinein, in unser Leben hinein. Und sagt so, hey Leute, wer mich hört, wer auf meine Worte hört und sich danach richtet, der gleicht diesem klugen Mann, der gleicht demjenigen, der sein Haus nicht auf Sand baute, sondern auf Stein baute. Und das hat Bestand. Das hat Bestand. Und dann spricht er von einer anderen Sorte Menschen, die hören, aber nicht reagieren, nicht tun, nicht Jesus nicht Raum geben, sich nicht richten nach seinen Worten. Es geht jetzt nicht hierum, also hier bei diesem Thema darum irgendwie, dass wir uns Gottes Gnade oder Liebe erarbeiten müssen. Aber ich glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen Hören und Hören. Einen Unterschied gibt zwischen ich höre dieses ich nehme akustisch wahr, was Jesus sagt, oder ich höre und da fängt mein Herz an mitzuschwingen, da fängt mein Herz an gerüttelt zu werden und wieder richtig gepolt und geeicht zu werden. Was machen wir mit den Worten Jesu in unserem Leben? Da, wo wir seine Stimme wahrnehmen, da, wo wir es hören, was er zu uns sagt und spricht. Hören wir zu, wenn er spricht? Ich glaube, wir haben eine große Herausforderung unserer Tage. Wir haben eine sehr große Herausforderung, was das angeht. Ich stelle mal fest, dass wir sind unglaublich gebildet. Wir sind unglaublich gebildet, egal was für einen Schulabschluss du hast. Wir sind unglaublich gebildet. Und wir wissen viel. Und die große Gefahr ist, dass wir hören und anfangen zu philosophieren über das, was Jesus gesagt hat. Dass wir hören und anfangen, sehr theoretisch über das Gesagte von Jesus zu sprechen, aber sehr wenig an unser Herz ranlassen. Wir sind es gewohnt, unsere Paper zu schreiben, unsere Arbeiten zu schreiben, uns theoretisch mit Sachen auseinanderzusetzen. Aber wie viel lasse ich von dem, was Jesus sagt, mein Herz berühren und mein Leben verändern? Gebe ich Jesus Raum? Gebe ich ihm Anrecht? Mache ich ihn zu meinem Fundament? Gebe ich ihm Anrecht, in mein Leben hineinzureden? Korrigierend hineinzureden? Vertraue ich ihm und seiner Definition von den Dingen, die gut sind und von den Dingen, die nicht so gut sind? Habe ich Jesus als Fundament? Lasse ich mir von ihm sagen, welche Sachen erstrebenswert sind? Ob ich in Hamburg lebe oder ob ich Richtung Köln irgendwie ziehe, so, ne, erlaube ich, dass Jesus mir sagt, was erstrebenswert ist und was weniger erstrebenswert ist. Um in diesem Bild vom Haus zu bleiben, ne? Also wenn Jesus der Architekt unseres Lebens ist, wenn er derjenige ist, der uns geschaffen hat, dann ist es doch gut, seinen Plänen zu vertrauen, seinen Blaupausen für mein Leben. Dann lass uns ihm Raum geben, dass er in unser Leben hineinsprechen darf. Dass das, was er gezeichnet hat, dass es stimmt und dass es passt und dass, wenn dieses Gebäude am Ende steht, dass ihm die Ehre dafür gegeben wird. Ich glaube, es gibt viele Dinge in unserem Leben, worauf wir unser Leben gründen können. Sei es auf eine Bildung oder Versorgung oder irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier, also da schließe ich mich mit ein, einen unglaublichen Wahn haben, Wahnsinn, was Sicherheit angeht. Ja, wir suchen immer Sicherheit, wir wollen festen Grund unter dem Boden haben. Entschuldigung, das ist spontan, das passt sogar tatsächlich. Wir wollen irgendwie einen festen Grund unter dem Boden haben, ne? Und suchen Sicherheiten an so vielen Stellen. Aber Leute, wenn wir nicht auf Christus bauen, wenn wir nicht auf Jesus bauen, wenn er nicht unser Fundament ist und wir an anderer Stelle anfangen, irgendwie Mauern hochzuziehen oder unser Gebäude, unser Leben irgendwie einzurichten, suchen wir den Einsturz. Wir suchen den Einsturz. Wenn wir nicht auf Christus bauen, suchen wir letztendlich den Einsturz, weil alles außerhalb von Christus keinen Bestand haben wird. Wenn ich dieses Bild, was Jesus benutzt, sehr extrem auslege, und die Freiheit habe ich, weil Paulus im Im Korinther, im 1. Korinther 3, Vers 11, macht er eine ziemlich steile Aussage. Zum Hintergrund dieser Aussage von Paulus ist sicherlich gut zu wissen, dass es unterschiedliche Lager in dieser Gemeinde in Korinth gab. Die einen haben Paulus gefeiert und gesagt, hey, Paulus hat uns getauft, und jemand anders hat von einem anderen Prediger irgendwie erzählt, der Apollos heißt, und gesagt, hey, der hat mich getauft, und die haben sich irgendwie ständig auf den einen oder anderen berufen und gesetzt. Und Paulus sagt, hey Leute, kommt mal klar. Kommt mal bitte klar. Egal wer hier jetzt am Wirken war, Grund und Fundament ist Jesus Christus. Und er sagt es ziemlich deutlich und überspitzt und sagt, einen anderen Grund kann niemand legen. Es gibt kein Fundament, was irgendjemand legen könnte, außer es ist Christus. Außer es ist Jesus. Jesus ist das Fundament, und es geht nicht ohne ihn. Andrea hat es so schön vorgelesen gehabt im Kolosser. Und das steht tatsächlich als Notiz, zumindest bei mir im Kopf, dieses erste Grund, warum alles existiert. Er ist derjenige, durch den alles erschaffen worden ist. Er ist derjenige, auf den alles hin kreiert worden ist. Er ist der Anfänger und Vollender. Er ist Zentrum, er ist Grund, er ist Fundament, er ist Grundlage. Wir kommen um Jesus nicht herum. Wir kommen um Jesus nicht herum, wenn es um Vergebung geht. Wir kommen um ihn nicht herum, wenn es um Gnade geht. Wir kommen um ihn nicht herum, wenn wir verstehen wollen und begreifen wollen, was Liebe ist. Wir kommen um Jesus nicht herum, wenn wir in unserer Beziehung sind und unsere Beziehung leben zueinander. Jesus ist Grund und Fundament. Wie sieht es bei uns aus? Wie beziehen wir Jesus tatsächlich als Grund ein in unser Leben, in unseren Alltag? Ich finde das Bild ziemlich extrem. Ich kratze mir ganz schön viel am Kopf, das tut mir leid. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, einfach nur ein bisschen Farbe an die Wand mache, dann hat es keine Auswirkung auf das gesamte Gebäude. Vielleicht einen ästhetischen, aber es hat keine Auswirkung auf das gesamte Gebäude. Wenn ich nur die Türklinken wechsle, dann hat es keine Auswirkung auf das gesamte Gebäude. Jesus ist nicht eine Türklinke, die wir wechseln. Jesus ist nicht ein bisschen Farbe, was an die Wand kommt, sondern Jesus ist das Fundament. Jesus ist das Fundament. Das heißt, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn er meine Grundlage und mein Fundament ist, dann hat dieses Fundament oder das andere Fundament eine Auswirkung auf den gesamten Bau, eine Auswirkung auf das gesamte Gebäude, wenn ich das Fundament wechsle. Wenn ich nur die Türklinken wechsle, dann ist das kaum der Rede wert. Aber da, wo Jesus in unser Leben kommt, passiert fundamental was in uns. Da, wo wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist da grundlegend was verändert worden. Und es hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Jesus hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Und es gibt keinen Bereich, den er nicht berühren würde, früher oder später. Es gibt keinen Bereich, der nicht früher oder später berührt werden würde. Was heißt das jetzt nun praktisch? Ich habe gesagt, das Bild ist irgendwie sehr plastisch, aber es bleibt auch noch irgendwie sehr, sehr abstrakt. Was heißt es, dass Jesus mein Fundament ist? Wie sieht das im Einzelnen aus? Wie sieht das im Praktischen aus? Was heißt das konkret in unserem Tun? Ich werde jetzt zwei Sachen sagen. Das eine, also von denen ich denke, was es mit sich bringt, dass Jesus Fundament ist. Das eine ist, dass es eine Grundsatzentscheidung ist, und das andere würde ich gern aufgrund von 3, 4, 5 Beispielen, die ich habe von Leuten, von Freunden, Menschen, die mir nahestehen, die ich kenne, einfach mal berichten, was es im Praktischen dann bedeutet, dass Jesus Fundament ist. Ich glaube tatsächlich, wenn die Bibel davon spricht, wenn Jesus davon spricht, auf einen festen Grund zu bauen, dann ist es einfach die Grundsatzentscheidung. Ab jetzt will ich nicht mehr ohne Gott leben. Dann ist es einfach diese Willensbekundung ab heute nur noch mit Jesus. Und ähnlich wie ein Kompass, den man der nach Norden sich immer wieder ausrichtet. Jesus als Kompass irgendwie in der Tasche zu haben, zu wissen, okay, Jesus, du bist mein Norden und ich kann mich an dir immer wieder orientieren. Ich schaue immer wieder, um in dem anderen Bild von dem Fundament zu bleiben, immer wieder, wo bist du, Jesus, und ich will auf dich bauen. Ich weiß, dass du das Beste bist, was mir passiert ist, und weil ich deine Gnade und deine Liebe erfahren habe, gehe ich volle Kanne mit dir, baue ich auf dich. Jetzt zu den Beispielen. Ich glaube, also was heißt es, dass Jesus in unserem Tun Grundlage ist, unser Fundament? Was bedeutet das, dass Jesus unser Fundament ist? Und was bedeutet das in der praktischen Anwendung im Alltag? Wir treffen ja täglich Entscheidungen. Manche sind größer, manche sind kleiner, manche bewegen unser Leben mehr und manche sind irgendwie so, egal, blödes Beispiel. Also das ist immer das Problem, wenn man auf einmal kreativ wird und hier vorne steht. Kommen wir mal Jugendbeispiel, egal. Die bringe ich jetzt nicht, das tut mir leid. Also, ob ich jetzt anfange, mir den rechten Schuh zu schnüren oder den linken Schuh zuerst, ist völlig Latte, so, ne? Hauptsache, du machst die Schnürsenkel auf und zu. Täglich treffen wir Entscheidungen in unserem Leben. Und Entscheidungen passieren aufgrund von bestimmten Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, bestimmte Prägungen, die wir haben, Überzeugungen, die wir mitbringen. Also, wir treffen täglich Entscheidungen. Und einfach nur mal eine Frage an euch. Was sind die Dinge, die für dich unverzichtbar sind? Was ist das, was nicht fehlen darf? Wenn Jesus unsere Grundlage ist, dann betrifft es unser ganzes Leben. Dann hat das Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Und wird es früher oder später Auswirkungen darauf haben, wie wir unsere Beziehung leben zueinander, zu unseren Freunden, zu unserer Familie, zu unseren Kindern, Ehepartner, selbst mit meinen Feinden wird meine Einstellung eine andere sein oder meinen Feinden gegenüber. Ein Schelm, wer jetzt Böses denkt, wenn ich jetzt Feind und Ehepartner in einem genannt habe. Okay. Wenn Jesus unsere Grundlage ist, wird das Auswirkungen haben auf unsere Beziehung. Ein Freund von mir hat letztens was total für mich Augenöffnendes erzählt. Er hat erzählt von seinen Kindern und seit Jesus in seinem Leben ist, wie er sie anders betrachtet. Er zuvor immer wieder gesehen hat, seine Frau in den Kindern und das hat ihn tierisch genervt und auch seine Geduld und seine Liebe seinen Kindern gegenüber, seine Frau gegenüber waren gestört. Aber mit dem Zeitpunkt, wo Jesus in sein Leben gekommen ist und er einfach weiter auf dieses Fundament, auf Jesus gebaut hat, hat es ihn dazu bewegt, seine Kinder mit anderen Augen zu betrachten und zu sehen. Auf einmal zu sehen, was Gott in sich hineingelegt hat. Auf einmal Zerbrochenheit zu erkennen. Zerbrochenheit auch bei seiner Frau und anzufangen, dafür zu beten. Anzufangen, anders zu lieben und anders zu begegnen. Warum? Weil er auf Christus gebaut hat, weil er gehört hat. Und sich danach gerichtet hat, weil sein Herz geeicht wurde auf Jesus. Ein anderer Freund von mir ist seit anderthalb Jahren jetzt mit Jesus unterwegs, hat sich irgendwie, man sagt so schön, sich bekehrt, hat sich vor einem halben Jahr taufen lassen und lebt jetzt irgendwie ein straightes Leben. Er hat vorher, also ein, zwei Sachen hat er mir erzählt. Er war so einer, dem man, wenn er an deiner Tür klingelt, du ihn eigentlich nicht aufmachen wolltest, weil du am Ende des Tages dann irgendeinen Vertrag in der Hand hast und dann die nächsten Jahre zahlst und so einen Schrott nicht brauchst. Ja? Also er hat da zwielichtige Sachen irgendwie gemacht. Arbeitet jetzt in einer Firma hier, ich weiß nicht, hier sowas wie Vodafone E-Plus oder irgendwie so ein Gedöns, ne, die ihre Läden überall haben und du kommst da rein und gehst da auch mit ein paar Verträgen raus und ein paar extra, die du eigentlich brauchst, eigentlich nicht haben willst. Hauptsache, du zahlst. Und seit Jesus in seinem Leben ist, ist er da sehr ehrlich. Er hat mir letztens erzählt von einem Vertrag, den er stornieren musste, weil er einem Kunden zweimal diesen Vertrag gegeben hat und der Kunde zweimal unterschrieben hat. Und die Chefin hat gesagt, ach komm, lass laufen. Ja, er hat unterschrieben, ist seine Schuld. Ne? Und mein Kumpel sagt, nee, ich habe ihm den Vertrag zweimal gegeben und er hat zweimal unterschrieben. Das kann man nicht machen. Ja? Und hat den halt den einen storniert. Und das fand die Chefin, glaube ich, nicht so geil. Aber seit Jesus sein Fundament ist und in seinem Leben ist, bedeutet das in dem, wie er seine Arbeit tut, da tut er sie anders. Da tut er sie aus der Perspektive, aus dem Fundament Jesu heraus anders, als wenn er nicht auf Jesus stehen würde. Ich glaube, weil du mit Jesus unterwegs bist, Jan, ne? Zieht sich nach Köln. Ja, weil du einfach sagst, okay, Gott, was heißt das für meinen Beruf? Ja, was heißt das für in diesem Bereich, dass du Jesus mein Fundament bist? Ich glaube auch im Bereich der Erziehung werden Sachen wichtiger und weniger wichtig. Viel wichtiger ist, dass unsere Kinder irgendwie bilingual aufwachsen, diverse Musikinstrumente beherrschen. Viel wichtiger ist, dass sie sich im Sport irgendwie austoben können. Ist, glaube ich, für Menschen, die auf Christus gegründet sind, die entscheidende Wichtigkeit, dass unsere Kinder begreifen, dass sie von Gott geliebt sind, dass sie kostbar sind und wertvoll sind. Wir geben uns so viel Mühe, dass es unseren Kindern gut geht. Ich sehe eure Bemühungen, ich sehe die Bemühungen meines Bruders, ich kenne meine Eltern und man ist so damit beschäftigt, dass es den Kindern gut geht. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass sie, ich kann mich noch daran erinnern, wie meine Mutter sich immer mit mir hingesetzt hat und mit mir gepaukt hat und gelernt hat. Ich habe an irgendeiner Stelle mal gesagt, dass ich eine Lese-Rechtschreibschwäche habe und es war für Deutsch was die Hölle, irgendwie sich immer wieder hinzusetzen, immer wieder zu lernen und nicht irgendwie einen Fortschritt zu erleben. Und da sehe ich, wie meine Mama da sehr, sehr hinterher war, dass ich darin besser werde und dass ich besser werde in der Schule. Aber wichtiger als besser zu werden in der Schule ist es doch, dass die Kinder begreifen, wie wertvoll und kostbar sie sind, dass sie von Gott geliebt sind und dass diese Liebe Gottes ankommt in deren Leben. Eine andere Freundin, sie hat ein paar Kinder und eins ihrer Kinder ist dabei, ins Ausland zu gehen oder wollte ins Ausland gehen, das ist irgendwie da. Und ich habe, also mit dem Bild, was ich auch irgendwie von meiner Mama habe, die sich auch echt kümmert und Sorgen macht um mich, und es ihr total schwer fiel, mich loszulassen, nach Hamburg ziehen zu lassen. Gut, mit Ende 20, aber meine Mama liebt mich halt, ne? Und ihr ist es, ja, sie liebt mich total. Und ich bin tatsächlich so eines ihrer Schätze. Und ihr fiel es total schwer, mich loszulassen. Und das halt so im Hinterkopf habe ich dann halt auch die Freundin gefragt, meinte, ey, machst du dir keine Sorgen so mit deiner Tochter, die da ins Ausland will? Und ich glaube, sie hat nicht sofort geantwortet. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, wie lang der Zeitrahmen war zwischen meiner Frage und ihrer Antwort. Aber ihre Antwort hat mich total verblüfft. Sie hat gesagt, du weißt ja, eigentlich, Jonathan, eigentlich habe ich keine Angst oder keine Sorge um meine Tochter. Angst und Sorge hätte ich, wenn sie nicht mit Jesus unterwegs wäre. Und ich dachte, ey, krass, also weil diese Frau auf Jesus gegründet ist, sieht ihre Erziehung oder die Perspektive in ihrer Erziehung anders aus. Ich glaube, wenn Jesus unser Fundament ist, wird es darüber bestimmen, wie wir mit unserer Zeit, mit unserem Geld umgehen. Wird es darüber bestimmen und seine Auswirkungen haben letztendlich auf alle Bereiche unseres Lebens. Ich habe jetzt nicht alles genannt, das sind jetzt nur ein paar Spotlights. Aber ich hoffe, dass bei dem einen oder anderen irgendwas hochgeploppt ist, wo du merkst, dass Jesus gerade zu dir spricht und du begreifst, was es heißt, auf ihn zu bauen als Fundament. Was es bedeutet in den großen und kleinen Entscheidungen, die du hast. Ob du einen Autoschlüssel verloren hast und hoffst und betest, dass du ihn jetzt irgendwie wiederfindest, oder ob es irgendwie für dich um eine berufliche Veränderung irgendwie geht. Danke. Was ist es bei dir praktisch? Wie sieht dein Hören und Tun aus? Wie sieht das auf Jesus bauen in deinem Leben ganz praktisch aus? Zum Abschluss möchte ich uns einen letzten Gedanken abschließend mit uns teilen. Der ist im Epheserbrief. Da betet Paulus für eine Gemeinde, und das ist im Epheser 3, ab Vers 14. Wer will, kann das gerne lesen, oder wer mitschreibt, kann es dann mitschreiben. Ich will nur einen Gedanken aus diesem langen Gebet irgendwie uns mitteilen. Paulus in seinem Gebet an für die Gemeinde, für Ephesus, drückt er sich wie folgt aus. Er sagt: Ich bete für euch, dass euer Glaube gestärkt wird. Ich bete für euch, dass euer Glaube stark wird. Und das passiert, indem Jesus in euren Herzen wohnt. Und wenn Jesus in euren Herzen wohnt und euer Glaube stark wird, dann bedeutet das und heißt das und bringt es mit sich, dass ihr gegründet seid in Liebe. Ihr verwurzelt seid und gewurzelt seid in Liebe. Jesus als Fundament zu haben, heißt letztendlich, in Liebe gegründet und gewurzelt zu sein. Und dann führt Paulus diesen Gedanken noch weiter aus und sagt, dass das uns befähigen wird, dieses gegründet zu sein in Liebe, gegründet zu sein in Jesus, verwurzelt zu sein in Liebe, verwurzelt zu sein und gewurzelt zu sein in Jesus, bedeutet, dass es uns dazu befähigen wird, zu begreifen, wie genial Gott ist, zu begreifen, wie groß Gott ist. Wird uns befähigen, seine Fülle für unser Leben, seine Möglichkeiten für unser Leben zu entdecken. Mir ging's heute darum, das uns nochmal vor Augen zu führen, was Jesus in unserem Leben tut. Das ist so ein mehr als ein zweistöckiges Gebäude, mehr als 1800 Tonnen, die bewegt werden. Wenn unser Leben auf ihn gesägt wird, ist das spektakulär. Und wenn Jesus ab jetzt unser Fundament ist, dann hat es Auswirkungen auf unser gesamtes Leben, Auswirkungen auf dieses gesamte Haus. In den kleinen und großen Fragen unseres Lebens, in den Entscheidungen, mit denen wir täglich irgendwie konfrontiert sind, oder egal wie groß und klein sie sind, wird es seine Auswirkung haben. Und ich hoffe, dass bei dir irgendwas hochgeploppt ist, wo du sagst, okay, hier habe ich nicht auf Christus gebaut, ich will aber weiterhin jetzt auf ihn bauen. Hier habe ich auf ihn gebaut und das war eine gute Entscheidung. Möchte ich dir Mut machen? Zieh das Ding in die Höhe, ja. Ich mache dir Mut, Jesus Raum zu geben, ihm zuzuhören und sich nach ihm zu richten. Ich würde jetzt gern mit uns beten, und das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Jesus, ich danke dir für dein Eingreifen in unser Leben. Ob wir es jetzt als spektakulär empfunden haben oder weniger, letztendlich ist es spektakulär, weil du uns neu gegründet hast, ein neues Fundament gegeben hast, was tatsächlich hält. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt durch die Reihen gehst und Sachen hochploppen lässt bei uns, wo wir auf dich bauen und wo wir nicht auf dich bauen. Und hilf uns, nimm uns an die Hand und hilf uns zu hören und zu reagieren, zu hören und uns nach dich, also uns auszurichten auf dich, Herr. Danke Gott für das, was du tust. Danke für die Punkte, die du angeregt hast in unserem Leben. Nimm uns immer wieder an die Hand und richte uns aus auf dich. Und lass uns bauen auf unser Fundament, was tatsächlich hält. Nämlich auf dich, Jesus. Amen.